Hallo liebe Leute, heute gibt es den zweiten Teil von unserem Podcast mit Peter Hüberler. Ich kann nur sagen, es geht spannend weiter. Viel Spaß beim zweiten Teil von Ungefiltert mit Peter Hüberler.
Kommen wir mal, also mich interessiert es, also du musst jetzt keinen Seelenstriptease machen oder so, ja. Oder wir müssen da jetzt nicht stundenlang drüber reden, aber wie hat sich das dann geäußert, als du dann gesagt hast, so, als du selber für dich erkannt hast, okay, ich bin an einem Punkt, ey, ich habe echt keine Lust mehr, wie hat sich das geäußert und wie bist du da wieder rausgekommen?
Also man muss ja sagen, das ist ja auch freigeistig oder wenn man viel Schubladen hat, ich hatte nicht immer nur Fußballtrainer, also ich behaupte jetzt mal, weiß ich nicht, so ein Julian Nagelsmann oder solche, die sind sehr auf Fußball fixiert. Ich hatte dann TV-Experte. Ja. Ich habe 12 Bücher geschrieben. Ja. Ich habe studiert. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich war im holländischen Fernsehen, im deutschen Fernsehen. Ich habe damals gab es noch DVDs produziert mit vielen Fußballinhalten und Trainerausbildung gemacht von Honduras bis Island. Aber überleg mal, was ich da alles erzähle. Aber das heißt auch, ich war quasi in Island im Flugzeug, kam zurück und war bei Sturm Graz wieder auf dem Trainingsplatz. Ja. Oder ich war in Dunaskas Trainer, in der Slowakei Trainer und bin da eben zum Europa League Spiel für The Zone nach München geflogen, in München am Flughafen gepennt, wirklich auf dem Boden.
Ach du Scheiße.
Und dann um 8 Uhr wieder heimlich nach Dunaskas Trainer und um 10 Uhr auf dem Trainingsplatz zu stehen, weil ich habe glaube ich auch ein bisschen ADHS, also das Gehirn, das arbeitet viel schneller bei mir.
Okay.
Da braucht diese Begabung und aber Begabung ist ja auch manchmal Hindernis. Und mich hat es einfach, ja,
auch Dänemark,
Burnout,
diese Doppelbelastung
da. Dänemark, da bin ich einmal vom ZDF.
Sollen wir mal kurz festhalten, mal ZDF und ARD. Ich meine, die Experten sind da ganz rar gesät.
Ja.
Was die da niemand genommen haben, das war auch mal mutig vom ZDF, was ja außergewöhnlich ist von denen.
Ja.
Weil die wollten aber auch mal einen anderen Sinn, eine andere Sprache.
Ja, aber gut, ich meine, das Fachliche spricht ja auch das für Peter. Ne?
Ja, ich habe ja Taktikexperte. Ich behaupte, sie sehen nicht ganz scheiße aus. Also, ich meine, im Fernsehen auch. Aber ich konnte rhetorisch natürlich. Die Sachen wiedergeben. Und ich war halt Trainer. Und lass uns ehrlich sein, viele TV-Experten sind ja ehemalige Spieler, aber die konnten nicht sich so in... Und ich habe immer den Trainer verteidigt. Ja. Ganz oft, weil viele gehen auf den Trainer drauf, aber keiner geht auf Spieler drauf. Und ich habe auch immer zu Christoph und Per gesagt, lass uns mal auf Deutschland drauf gehen. Was spielen die hier für Murks?
Ja.
Aber da merkte ich auch bei beiden, weil die haben natürlich...
Kann's nicht machen, Shitstorm.
Nee, weil die haben natürlich auch Seilschaften.
Ja, genau.
Christoph, der will wahrscheinlich irgendwann mal Fußballlehrer machen beim DFB. Ja. Per will irgendwann mal Manager und ich wollte halt drauf und wurde halt wieder gebremst. Und das ist halt, das ist bei Ansgar wahrscheinlich dasselbe, wenn wir gebremst wurden, sind wir ausgebrochen oder ich hatte halt keinen Bock.
Ja.
Und dann bin ich halt
auf den Punkt.
Genau, ziemlich bocklos zum ZDF, habe gesagt, okay, die 35 Sekunden mache ich mit 2 Fingern in der Nase.
Ja.
Habe auch dem Analyseteam gesagt, zeig mir mal eine Szene, ich mache das wie nennt man das?
Freigeistig,
also so wie ein Free Comedy.
Ja,
okay. Mache ich das jetzt einfach mal für mich als Challenge. Und dann sagten die, Peter, gerade gucken hier 15 Millionen zu. Ja. Und ich hatte keine Schweißperle auf der Stirn. Also das kann ich.
Okay.
Nur wenn ein Chef zu mir sagt, zu mir sagt, die und die Szene müssen wir jetzt machen, da hat es bei mir zusammengezogen.
Okay.
Da war dieser Widerstandskämpfer, ist bei mir zusammengezogen und dann, und ich glaube,
du hast das ganze Jahr belebt. Also das fachliche oberstes Regal. Egal, welchen Trainer du fragst, sagen sie alle. So, das war schon mal gut. Ich meine, EM, WM, ich meine, da geht es um was, da kannst du nicht hinstellen. So, das hat alles hinbekommen. Aber dann ist ja auch dann diese Doppelbelastung, finde ich jetzt wieder spannend, die er dann gehabt. Er war ja Trainer in Dänemark oder noch woanders und dann immer hin und her fliegen etc. So, und dann ist auch typisch deutsch, wenn Peter da steht, dann sagen die, er hat auch noch nichts gewonnen.
Genau.
Was macht er denn da?
Ja, genau.
Und das hasse ich so, dieses...
Ja.
Er ist gut, er kann seinen Job, er kann es analysieren.
Ja.
Mein Gott, warum muss er 5 Meistertitel haben oder sonst was?
Ja.
Und das hast du so ein bisschen unterschätzt.
Genau, das habe ich unterschätzt.
Wenn du dann
das unterschätzt,
verbal, sage ich mal, ein bisschen
anders bist,
genau, bleiben wir mal sachlich, dann warten sie auch auf Fehler. Ne?
Also zum Beispiel die italienische Mannschaft, die haben ja super gespielt, die EM, und Gegenpressing haben die ja super gemacht. Und ich nenne es halt Gegenpressini.
Ja, okay.
Aber ich fand es witzig.
Ja.
Aber du musst natürlich auch, ich sag mal, der normale TV-Zuschauer ist dann auch ein bisschen, der ist natürlich auch Durchschnitt und das meine ich einfach. Und das ist gar nicht böse gemeint.
Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ja, klar.
Aber ich bin nicht Durchschnitt. Also so, aber jetzt auch nicht so vom Überschnitt oder Unterschnitt, sondern ich gehe halt nicht mit dem so und dachte, ich wäre super witzig.
Ja.
Und das fanden auch viele witzig, nur einige haben gesagt, ey, der dreht durch, was nimmt der vor der Sendung?
Ja.
Oder genau. Ich habe mit Christoph Kramer habe ich immer gesagt, komm, lass uns ein bisschen anlegen, lass uns ein bisschen Kontroverse.
Challenge.
Und wir beide fanden das cool, uns auch zu streiten in der Sendung, weil wir genau wussten, da geht ja die Quote hoch.
Ja, klar.
Wir waren ja nicht doof, wenn wir uns streiten und ich sage als Trainer, Christoph, du hast keine Ahnung, du Blinder.
Ja, genau.
Und er sagt, keine Ahnung, irgendwas anderes.
Ja.
Aber politisch, nochmal, politisch wollten die es nicht.
Okay. Also du musst ja
schwer
schon dann korrekt sein und das im höchsten Maße ARD, ZDF, wem sage ich das? Bei RTL wäre es gegangen, da war ich unterwegs. Aber ich habe auch für die, aber ich war auch für ARD unterwegs, also ZDF, für die war ich auch schon oft unterwegs. Nee, also ich kann das, da musst du eine gute Balance haben.
Ja. Ich finde,
für diese Balance brauchst du Erfahrungswerte. Erfahrung steckt oft eine Intelligenz, gut ist, wenn du beides hast, wenn du dann noch im Leben hast, Empathie für das, was du tust, das ist schon mal ein großes Paket. Aber genau das ist dann auch. Die Zeit hast du im Fußball nicht.
Ich finde das so beeindruckend, dass du selber aber auch ganz, ganz viele Geschichten erzählst, wo du selber auch während du sprichst wahrscheinlich feststellst, so, ich glaube, ich wäre immer noch beim ZDF. Ich glaube, ich könnte jetzt die nächsten 20 Jahre machen, wenn ich einfach nur mal die Klappe gehalten hätte.
Ja, aber das ist...
Bist du bekloppt?
Was heißt bekloppt? Ich habe meine Idee. Du kannst ja auch sagen, charismatisch. Ne? Du kannst ja, guck mal, Ansgar hat jetzt auch nicht 5 deutsche Meisterschaften geholt, aber der wird immer als Experte gefragt, wird immer im Fernsehen taucht er auf, also hat er ja einen Wiedererkennungswert.
Absolut. Und
jetzt kannst du natürlich sagen, vielleicht haben wir uns manchmal zu sehr gefeiert, dass 38 Trainer oder ich hatte ja, weiß ich nicht, 25 Clubs. Und manchmal dachte ich auch, Peter, musst du dich jetzt mit dem anlegen?
Ja,
Also kannst du nicht. Und dann gibt's halt immer diese ganz kurzen emotionalen Momente. Heute sagt man so Impulskontrolle, emotionale Kontrolle. Und wo ich dann vielleicht auch sagte, ey, hättest du da mal auf den Knopf? Und dann denke ich mir wieder, ich habe letztes Jahr Silvester in Los Angeles gefeiert, vor 2 Jahren in Sydney, habe jeden Kontinent der Welt gesehen. Ja, zeig mir mal vom Origo-Gymnasium Bocholt, wo ich Abitur gemacht habe, wer das noch alles gemacht hat.
Ja, okay, verstehe.
Ich verstehe. Und ich habe mir nicht ausgesucht, ein bunter Hund zu sein.
Ja.
Aber dieses bunte Hund habe ich auch im Training, ist bunt gewesen. Oder immer noch. Aber weil
du bist ja auch jemand, der das Leben gerne in Erlebnisse investiert.
Genau.
Und wir müssen auch in Erlebnisse investieren.
Ja.
Ich meine, wir können doch auch alle nichts mitnehmen. Ich habe doch lieber mal, wir sind auch in einem gewissen Alter, auch nicht mehr 20. Und wenn ich zurückschaue, schaue ich nicht auf mein Konto, sondern ich schaue zurück, was habe ich erlebt? Was war gut? Was war cool? Was würde ich gerne wiederholen?
Absolut,
was kann ich noch tun?
Ja. Wie heißt das? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Also,
wohl wahr. Ja, oder Heinrich Böll hat ja im Ansicht eines Clowns, hat er immer gesagt, ich sammle Augenblicke.
Ja.
Und eigentlich habe ich jetzt so, wenn du lässt ja dann, ne, du, ich werde dieses Jahr 50, also dann lässt ja dein Leben so erstmal so ein bisschen noch mehr und mehr Revue bis. Die Momente, die ich hatte, krass.
Okay.
Krass. Aber die Medien haben auch oft Skandale rausgemacht. Wenn ich heute eine A-Jung trainiere, sage ich dir, ich produziere dir 5 Bundesligaspieler. Also ich bilde die nicht ein bisschen aus, ich produziere dir die.
Ja.
So. Und dann kannst du sagen,
ist eine Ansage. Arrogant.
Ja, aber ich produziere die, ich weiß, wie es geht. Aber, Ansgar kommt immer mit dem geilen Klavierspruch.
Ja.
Und ich kann das halt.
Ja, okay.
Aber ich, nochmal politisch, so, und da wurde ein Riesen, und auf einmal stehe ich als Täter da und ich denke, und ich habe das gar nicht kapiert. Und dann, da bin ich auch, ich bin auch einmal in der Dusche zusammengebrochen. Also weil ich einfach meine Beine.
Weil alles auf einen einstürzt, ne?
Und ich weiß ja, ob du schon mal Morddrohungen bekommen hast. Da sagt man immer auch so, geil, kriegst du das?
Ja.
Und dann wird ja deine Mutter beleidigt und so weiter. Und dann denkst du, und ich habe, das kommen wir zu diesem Hochsensiblen wieder, ich habe alles auf mich bezogen.
Ja.
Scheiße, Peter, was hast du wieder für einen Scheiß gebaut? Scheiße, vielleicht ist Ansgar da anders oder lockerer oder jedenfalls tust du ja oft so. Ich habe mir das so angezogen, was ich nicht gut konnte. Ich konnte nicht über Leichen gehen.
Okay.
Und wenn du im Fußball ziemlich weit nach oben gehen willst, darum siehst du auch, jeder Trainer macht ja so eine Image-Kampagne.
Ja.
Ich habe eigentlich oft gedacht, was ich denke. War auf der einen Seite cool, weil
was ja auch eine Image-Kampagne ist, aber
ja, genau, weil immer. Du bist irgendwie Kult.
Aber
nicht immer so zielführend. Aber ich hatte vom Zeug Bundesliga-Trainer und das ist einfach schade, dass ich noch kein Spiel als Trainer gemacht habe.
Ja, sehr schade für dich. Ja.
Da kommen wir jetzt mal
ganz dazu, kurz also, zu dem, was du gesagt hast. Ja. Ich bin dann natürlich auch sofort wieder unterwegs, so in den ganzen 20 Jahren, die ich so miterlebt habe. Bei mir war es tatsächlich so, wirklich brutal, also wo andere im roten Bereich waren, da war ich noch im Urlaub. Also da war, das ist wirklich, es gibt aber echt extreme, oder um Gottes Willen, weißt du, was ich meine? Die haben immer gesagt, ich war all in.
Ja.
Und irgendwann haben sie gewusst bei mir, nee, wir können ihm sein Geld ein. Wenn wir ihm den Ball wegnehmen, dann haben wir ein Problem.
Ja.
Weil dann kommt er zu uns und sagt, okay, wenn ihr mich nicht braucht, dann lasst mich gehen.
Ja.
Aber alles andere, ob sie mir Geld abgezogen haben oder sonst was, all in, war mir egal.
Ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Das ist dann nochmal als Trainer auch vielleicht nochmal eine andere Geschichte.
Ja, und heute wird ja, Ansgar wird ja auch dieses Vorbild.
Noch ganz
Vorbild.
Kurz, weil du bist ja als Trainer verantwortlich für das ganze Team, für den Staff, für sonst was. Ich konnte ich könnte mal sagen, ganz ehrlich, meine Mama hat zu mir gesagt, Ansgar, wenn du im Leben jemandem schadest, dir selbst ist okay, anderen nicht. Daran habe ich mich immer gehalten, aber wo ich gerade hin will, ist, ich war nur für mich zuständig.
Das ist,
ich habe nur die Konsequenz musst du durchtragen, aber als Trainer bist du fürs Kollektiv, für den Verein, für die ganze Marke zuständig.
Ja.
Als Spieler auch ein bisschen, aber nicht so extrem.
Ja, genau. Das habe ich gerade auch gedacht, als Peter das mit Dänemark erzählt hat. So, das ist ja, oft ist es ja so, wenn du beleidigt wirst, ne, dann ist es ja egal. Mhm. Aber sobald es dann irgendwie geht die Familie und andere werden damit reingezogen, ist es, glaube ich, viel schlimmer. Aber in dem Moment, wo du Morddrohungen kriegst gegen dich selbst, ne, das macht ja auch was mit einem.
Ja, ich habe das jetzt nicht so ernst genommen, aber du merkst natürlich dann schon, dass auch in der Stadt, die gucken dich anders an oder du denkst das halt. Ne?
Ja,
manchmal kannst du ja nicht filtern zwischen Gedanken und wirklich was
erlebt ist. Wer dich dann überhaupt kennt, wer ist Fußballfan überhaupt?
Ja, aber lass doch mal einen so einen Psychopathen, ne? Wir haben es ja gesehen bei Monika Seele, Steffi Graf und so weiter und so weiter. Also es gibt ja schon Leute, die das unfassbar ernst nehmen.
Ja.
Und nochmal, Medien sind ja auch gut da drin und die wollen ja, dass die Zeitung verkauft wird oder dass der Klick gemacht wird.
Absolut, ja klar.
Und da ist natürlich Ansgar Bringmann, Peter Hyballa und noch andere, die, ich sag mal, aus der Gruppe herausstechen, doch ein gefundenes Fressen. Ja,
leichtes Opfer.
So,
wir wollen, ohne das doof zu meinen.
Ja. Ne? Ja. Und ich habe immer, und dieses, heute ist ja auch wieder hypokrit, also heuchlerisch, der Trainer ist ja so Vorbild. Also darum müssen die auch immer zu gehen, Kindergarten und Kind hochhalten.
Genau.
Und dann müssen sie politisch korrekt irgendwas sagen.
Ja.
Also dann müssen sie soziale Sachen machen und denken vielleicht im Inneren, ich habe gar keinen Bock auf den Mist. Und ich wollte eigentlich nie so Vorbild. Jetzt kann man eine Biografie von Paul Breitner, da war ich glaube ich 6, 7, 8 Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau. Und der Titel war, ich will kein Vorbild sein. Und das wäre geil, ne? Und ich habe ja
absolut, das,
mit 8 Jahren denkst du ja unbewusst nur da dran.
Ja.
Genauso wie mit Bonhoeffer und diese ganze. Das fand ich geil, weil ich wollte eigentlich, okay, ich bin Trainer, aber ja, ich habe auch gelebt und gemacht und darum kam ich ja mit vielen Spielern auch, weil ich war echt.
Ja.
Weil ich bin echt.
Du hast das
und das ist aber schwierig.
Das glaube ich.
Und darum kritisieren wir alle junge Trainer, wie langweilig die vielleicht sind oder keine Ausstrahlung haben. Ja, aber was sollen die denn machen?
Ja, du hast das in deinem Podcast, hast du das sehr, sehr gut. Warte kurz. Peter hat das in seinem eigenen Podcast auch sehr, sehr gut beschrieben, so dass du eine Zeit hattest, wo du gedacht hast, du müsstest 24-7, du müsstest 24-7 für den Verein oder für die Spieler da sein.
Ja, ne? Ja, genau. Und da sind natürlich auch viele Frauenbeziehungen zum Beispiel kaputt gegangen und so weiter, weil, und das ist auch, wenn du mit Vollblut-Fußballern, ich meine, kennt ihr beide selber, da ist Fußball echt die Nummer eins. Also
das darf nicht meine Frau werden.
Nee, aber auf einmal jetzt die letzten Wochen, du guckst U21 Spiele, du guckst Frauen-EM, du guckst und du ertappst dich ja selber und sagst, es ist immer nur Fußball. Und
ich wir das Spiel lieben.
Genau.
Weil wir das Spiel lieben.
Wir blenden alles
aber
aus.
Das Business.
Gehälter,
alles und heute habe ich das Gefühl, dass Trainer halt unheimlich gut das Business verstehen.
Ja.
Aber die können keine Passübung emotionalisieren, also können keine Spieler packen.
Ja.
Aber sie wissen genau, weiß nicht, die Geheimnisse der Macht, da gibt's ja auch ganz viele Bücher drüber und so, wie sie den Vorgesetzten, wie sie Präsident, die wissen genau, ich gehe heute mal zum Firmenjubiläum, nehme meine 2 Kinder mit und zeige, dass ich da bin und habe einen schönen Anzug an. Weiß ich mal.
Funktioniert voll, ja klar.
Ja, und dann auf dem Platz denke ich, was ist das hier
für ein Kindergeburtstag? Natürlich.
Aber was uns alles prägt, du warst ganz jung, Paul Breitner, das, jenes etc. Und wie man groß wird, ne, können wir auch wieder ein langes, großes Thema mal vermachen, einen eigenen Podcast machen. 69 bin ich geboren, so 74 war die erste WM. Ne, ich habe zu meiner Mama gesagt, wann spielen die Holländer?
Ja, genau.
Dann sagte sie, ja, warum, Ansgar? Ich sage, ja, Johan Cruyff. Also, dass er kicken konnte, haben wir damals schon alle gesehen. Aber wisst ihr, was mich viel später, ich habe mich ja mit dem beschäftigt, oder was er gesagt hat, habe ich als Kind noch gar nicht so verstanden. Aber in den Jahren, ich bin an dem dran geblieben. Dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, ist, dass er 74 die FIFA in die Knie gezwungen hat. Der wollte ja gar nicht spielen. Er hat gesagt, ich habe einen Vertrag mit Puma und ich laufe nicht auf. Aber der war all in, was mir wieder gefallen hat. Weil der wäre nicht aufgelaufen. Dann hat die FIFA gesagt, pass auf, wir geben dir 2 Streifen. Ihr müsst euch alle mal die Bilder und die Fotos
anschauen,
wo er Kapitän ist.
Ja.
Und dann, das war so für mich der Moment, wo ich gedacht habe,
ja.
Naja, er hat die FIFA in die in die Knie gezwungen. Ich den erste Fair.
Kleiner, fast das gleiche.
Aber Johan Cruyff, der hört natürlich auch seine Karriere bei Feyenoord Rotterdam auf und ist ein Ajaxid. Du bist ja nicht erschossen.
Ja. Ja.
Aber das Schöne ist an diesen Jungs ist, komme was wolle, all in.
Aber glaubst du nicht, Ansgar, dass
er nimmt alles in Kauf?
Ja, okay.
Aber er hat alles in Kauf.
Aber glaubst du nicht, das hatte ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass du manchmal auch im Bett lagst und schon dachtest, warum kann ich nicht normal sein?
Ich hatte harte Zeiten, ich hatte Tränen in den Augen. Ich hab oft gedacht, ey, warum muss ich jetzt schon wieder gehen?
Ja.
Warum?
Bist gerade da?
Warum sagt er, mir gefällt's hier, die Jungs sind cool, die Kabine, ist so viel Freude jeden Tag. Ich mach das, was ich am liebsten tue, aber dieser Trainer sagte,
Ich kann da nicht mitreden, ich hatte im Seniorenbereich zwei Vereine, also von daher.
Was mich angezündet hat, dieses, was wir nicht wagen, leben wir nicht. Dieser Mut.
No risk, no story.
Mir war wichtig, dass man auch mal sagt, alle sagen, ja, ist cool.
Nee, aber manchmal denke ich, Ansgar,
der Preis ist brutal.
Genau. Warum habe ich nicht ein Reihenhaus in Bocholt-Stehnern, zwei Kinder, arbeite als Realschullehrer für Sport und Philosophie und gehe abends zum Amateurclub und trainiere oder kick oder irgendwas, weiß ich. Und dann denke ich, das ist halt ganz witzig, und dann sehe ich die Skyline von Melbourne und mache irgendein Fußballcamp in meiner vereinslosen Zeit.
Was war Bocholt nochmal?
Nee, genau. Und denke mir, wo bin ich denn jetzt? Oder ich war mal 5. Dezember, da habe ich Geburtstag drauf. Ja, Sinterklaas ist ja der größte Feiertag in den Niederlanden.
Nicht Heiligabend übrigens.
Also da meine anderen Cousins und Cousinen auch Geschenke gekriegt. Ich durfte eigentlich doppelt, aber habe nicht doppelt. Und ich war da einmal mit dem Privatjet, bin ich abgeholt worden von Krakau zum ZDF nach Mainz für eine 10-minütige Analyse, glaube ich, Dortmund gegen Bayern.
Okay.
Und da habe ich auch gedacht...
Ja, dafür gehen andere ins Kino.
Genau.
Wahnsinn,
da habe ich gedacht... Wahnsinn,
oder mich wer bin ich?
Ja.
Warum machen die das?
Ich glaube, Ansgar wahrscheinlich auch, aber mich haben drei Filmemacher jetzt auch, und da habe ich auch gedacht, okay, Bocholt stehen ein Reihenhaus, zwei Kinder, ein Hund. Ja, das bist du nicht.
Ja.
So, manchmal denke ich, aber trotzdem hat es mich ein bisschen auch zerschlagen.
Aber wo du das gerade sagst, ich habe ja, also meine Geschichte ist ja verfilmt worden, RTL Plus übrigens, wer mal Bock drauf hat, der schaut uns, da kann jetzt gerne reinziehen, Teil 2 wird folgen, aber das noch am Rande notiert. Aber das ist alles, was du gerade sagst, diesen Preis, den du dann auch bezahlt hast. Aber unterm Strich, ich wollte eigentlich was ganz anderes gerade sagen. Wo waren wir davor stehen geblieben nochmal? Nee, das war mir richtig wichtig.
Paul Breitner?
Nein, hör auf. Ist egal. Komm ich gleich drauf.
Okay, dann müssen wir jetzt eben kurz den...
Jetzt habe ich es wieder. Wo du sagst, ich hätte ja Reihenhaus, das.
Ja.
Die Möglichkeit war ja da, ist ja mal ein Fakt. Ja. Ne? So, und mein erster Gedanke war, 20 Jahre war ich Fußballprofi. Guido Schäfer, guter Journalist, mein Ex-Mitspieler aus Mainz, der in Leipzig Journalist ist. Ich sitze mit dem auf der Bühne und der sagt genau das, worüber wir gerade reden. Und dann sagt der Ansgar, ich bin mit 0 Euro in meiner Karriere und mit 0 Euro raus. Ich sage, Guido, ich bin mit 0 Euro in meiner Karriere und mit Minus raus. Aber ich bin so bei dir. Das hätte alles, wenn ich ruhig Schnauze halten, machen.
Ja.
Ne, dann hätte ich heute auch 8 Reihenhäuser. Aber soll ich noch was sagen?
Ja. Wahnsinn. Ja, ich finde das, für mich ist das sehr, sehr interessant mit euch hier.
Du hast ein Reihenhaus.
Ja, ich wollte nicht sagen, wo ich
hätte. Und Hund.
Die beiden.
Ja, klar. Ganz ehrlich, was kann ich für ein Problem
sein? Ja, zwei Kinder, Hund.
Der denkt sich, aber er hat recht.
Ja.
Dafür feiere ich ihn
ab. Aber das Schlimme ist ja, kommen wir mal zum Fußball oder auch so ein Nachwuchsleistungszentrum. Ich finde das Wort schon doof. Das ist so ein Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Ne? Früher war es halt Jugendabteilung. Das ist ja
wie eine Fabrik.
Genau, ist ja eine Fabrik. Ja. Da hast du auch, da hast du Trainer und da hast du auch Spieler, die sind, wir haben jetzt das Wort strapaziert, aber sind auch freigeistig. Also denken anders. Ob das dann immer ADHS oder Hochbegabung oder Spezialbegabung, das will ich jetzt mal, das ist ja völlig egal. Aber die müssen halt in der Reihe mitlaufen.
Ja.
Und dann sagen wir, warum produzieren wir nicht mehr Musik? Ja, deswegen.
Ja.
Und dann musst du halt, oder kannst du halt Trainer reinholen, die auch ein bisschen, nur klar, die haben nicht Bock, ich hatte nie Bock auf Sitzungen und dann Meetings und dann Protokolle schreiben. Ich sage, was Protokolle schreiben? Ich bin Feldtrainer. Aber ich mache das beste Feldtraining in Deutschland, habe ich mal gesagt. Was wollt ihr mit Protokoll? Und das, Und das, ich glaube, dass du ein paar Protokolljungs dabei hast und ein paar Freigäste und die Mischung macht's. Aber wir haben die Mischung nicht mehr.
Ja, ich glaube aber, dass, ja,
ganz
dass
schön, du... Ganz schön, weil wir sind gerade, das ist hochprofessionell gerade, weil lass uns mal in den heutigen Fußball gehen. Ganz wichtig ist, wir brauchen wieder Spieler auf dem Platz oder wir müssen wieder Spieler ausbilden, die nicht berechenbar sind. Die eins gegen eins lösen können. Also wenn du eine Viererkette, sag ich mal, hinten vier hast, die sich nur rauskombinieren können, gibt's Probleme. Weil wenn die alle hoch den Ball verlieren, sag ich mal, die haben alle Speed, wird schwierig. Aber wenn du da, sag ich mal, zwei, drei hast, die eins gegen eins lösen können, davon gibt's ja ein paar. Ja. Von Portugal, ich komme jetzt nicht auf den Namen hier, bei der letzten EM, wie hieß er mit der, jetzt gerade Nations League. Ist egal, aber du musst eins gegen eins lösen können, dann sprengst du das alles. Dann bist du offen wie ein Scheintor.
Ja.
So, und das brauchst du auf mehreren Positionen. Weil wir Deutschen denken immer noch, du musst nur vorne dribbeln können.
Ja,
nein,
ja,
du musst
ja,
in der Viererkette, ja. musst du, wenn es eng, und du musst entscheiden, spiele ich den, hau ich lange raus, mache ich einen Befreiungsschlag oder kombiniere ich mich raus. Aber dann bist du nicht berechenbar. Wir haben ganz viele Spieler in Deutschland, mal abgesehen von Musiala und von Wirtz, ne, die haben das, das kann man nicht trainieren, das nennt man pures Talent. Ne, die sind intuitiv, entscheiden sich von fünfmal, viermal richtig, darüber haben die nie nachgedacht.
Ja.
Die sind im Spiel eine Sekunde voraus, die sehen Dinge, die können Fußball fühlen. Könnte ich noch viel drüber sagen, was ein Straßenfußballer ist, da gibt es Gründe. Straßenfußballer, nur mal so als Beispiel, die Leute, die so mal, wenn wir fachlich werden wollen. Ein Straßenfußballer, du stehst und er steht. Der erkennt, auf welchem Bein du dein Gewicht verlagert hast.
Ja.
Darüber denkt er während seiner Karriere gar nicht nach. Mhm. Aber wenn du es einmal falsch machst, tritt er an. Der braucht gar keinen Trick, weil er dieses mit Ball dieses Tempo hat.
Verstehe.
Und er ist in der Lage, in der letzten Sekunde das, was er vorhat, zu revidieren. Das ist Robben, das ist ein Straßenfußballer.
Ja.
Es gibt andere, jetzt nicht gegen Odonka, sondern die sagen, okay, das ist sehr berechenbar. So, und wir reden jetzt mal über die Nationalmannschaft ja gerade. Ne, ich höre dann die ganzen Experten und dann denke ich mal, ne, dieses, was wir dann so sehen, da müssen wir wieder den Fokus drauflegen, dass wir nicht so berechenbar sind auf so viele Positionen. Wir haben 4, 5 im Mittelfeld, ich lasse ihn da mal weg, die ganze alle beim Laufen malen.
Ja.
Ey, ganz ehrlich, wie soll das funktionieren? Du spielst halt bei einer EM oder bei einer WM nicht gegen Bochum oder Bielefeld, sondern du spielst gegen die Besten aus Frankreich, gegen die Besten aus Holland, gegen die Freunde dieser Welt. Aber da müssen wir, du musst doch mal wiederkommen, weil ich glaube, es ist sehr spannend, wenn wir mal in die Ist-Zeit gehen. Es ist immer schön, zu reden, der Weg.
Aber jetzt zum Beispiel die Ist-Zeit, mit einem Kumpel habe ich vorher gesagt, der U21 Frankreich gegen Deutschland hat er zum Beispiel gespielt. Und Deutschland hat gewonnen. Frankreich hat die viel besseren Fußballer. Frankreich hat es aber nicht verstanden, so eine Mannschaft.
Ja, absolut.
So mit Regeln.
Genau, ja.
So, und Deutschland, das können die. Aber ich sage dir, die französischen Spieler wirst du wahrscheinlich mehr auf der Weltbühne sehen, weil das, aber Deutschland hat das Spiel gewonnen.
Ja.
Und die Deutschen sagen, guck, wir haben noch gewonnen. Und ja, aber noch einmal, und dann geht es wieder Talentförderung.
Auf Strecke.
Genau, auf Strecke. Ja. Aber Talentförderung bedeutet ja wirklich den nächsten, Ansgar, also den nächsten Dribbler, den nächsten... Die
Unberechenbarkeit.
Aber diese Jungs sind auch unberechenbar im Leben.
Absolut,
Darum Lebenspressing, darum war das Podcast Lebenspressing, weil ich hätte das ja so mit Dribbler, mit Lucky Luke, aber Lucky Luke, der dribbelt ja quasi den Sonnenuntergang entgegen, aber der wird ja im gallischen Dorf, wird der kaputt gehen.
Ja.
Weil da gibt es Regeln, die bestimmen das. Aber das sind Einzelgänger.
Und jetzt geht es um die Balance. Du musst die Balance bekommen.
Ja, genau.
So, und nehmen wir jetzt mal die Bundesliga. Meine Balance hängt davon ab, wie viel Qualität habe ich. Bin ich Bochum, werde ich nicht so oft mit offenen Visier spielen, als wenn ich jetzt FC Bayern bin und sage, okay, die müssen sich alle nach uns richten, weil wir haben die Qualität. Ja. Aber das ist alles spannend, da mal Detailarbeit zu machen. Das heben wir uns mal auf.
Ja, das geht ja auch dann in die Richtung, wir können auch gleich nochmal drüber sprechen. Ich finde, gerade wo du Frankreich sagst, ich finde das immer so übertrieben, was heutzutage anscheinend zum Fußball dazugehört, wenn du einfach siehst, dass wenn die Spieler zur Nationalmannschaft kommen bei Frankreich, was das für eine Show ist, wie viele Journalisten da stehen und dann, was hat der für eine Hose an, was hat der für ein Outfit an, die kommen ja, hast du das schon mal gesehen? Ja. Hast du schon mal die Videos gesehen? Das ist ja völlig bekloppt, wie die da ankommen und die Deutschen sind dann halt eher so grundsolide. Ich meine, der Ausreißer Leroy Sané, ich glaube, das macht er auch nicht nochmal. Ne? Aber was heutzutage alles überhaupt zum Fußballbusiness dazugehört und das müssen die Jungs ja auch in den Jugendleistungszentren dann auch beigebracht bekommen.
Okay. Ja, also Respekt kriegst du nur auf den Platz, wenn ich hier Leistung bringe. Finde mich die Mitspieler gut, die Presse findet mich gut, der Vorstand findet mich gut, die Fans finden mich gut, die Medien, habe ich schon gesagt, das ist eine Kennreaktion.
Ja.
Hier muss ich abliefern. Alles andere, dann ist doch cool, wenn ich einen Wertekompass habe, wie ich bin im Leben etc. oder sonst was, aber hier entscheidet sich alles.
Ich bin voll, ich bin zu 100% bei dir. Es ist nur ergänzend zu sagen, so. Leider gehört es heutzutage dazu, auch dieses Klischee zu bedienen. Das ist meiner Meinung nach die falschen Leute.
Du kannst die Jacke für 25.000 Euro, wenn du scheiße spielst, findet das keiner gut.
Mhm.
wenn du deiner Mannschaft dienst, wenn du dein Talent der Mannschaft gibst, der Stadt gibst, den Farben gibst, für die du spielst, wenn die Leute da draußen sehen, er fühlt unseren Club,
ja.
Er fühlt unsere Historie, die Wucht unserer Historie,
ja.
Eintracht Frankfurt zum Beispiel, diese Wucht der Historie,
voll,
wenn das ein Spieler führt, dann ist den Jungs egal, ob der eine rote, gelbe, grüne, ob die leuchtet, ja. Interessiert ihn nicht. Alles entscheidet sich Gott sei Dank im Stadion. Gott sei Dank, weil sonst hätten wir alle ein Problem.
Aber zum Beispiel mit Louis Rosané, mir wäre völlig scheißegal, mit welchem Outfit der kommt. Also aber im Nachwuchsleistungstraining ist das halt nicht scheißegal, ne?
Ja.
Mit Kappe, dies oder das. Da war ich früher auch ein bisschen strenger. Heute wäre mir das total egal, ob einer mit Kappe, nicht mit Kappe, ob er da Bibo oder wie der da aussah. Das wäre mir auch völlig egal. Für mich ist aber ein guter Trainer dann, der Leroy Sané, seinen Fleck mal ein bisschen rauskriegt. Oder seinen 90 Minuten, weil der könnte ja 30 Dribblings machen. So, dann ist es ein guter Trainer, der sich mit dem Spieler. Und ich glaube, dass so ein Typen wie Sané auch für einen Trainer durchs Feuer gehen. Mach.
Ja, glaube ich.
Ja, das
glaube ich
auch. Aber das glaub ich auch. So eine Jacke oder so eine Kappe dazu. Ja. Er lässt mich machen, aber auf dem Platz.
Wie Kloppo gesagt hat, du musst für so einen jungen Schlüssel finden.
Ja.
Ne, wir haben alle irgendwo einen Schlüssel und die Frage ist, kann ich das als Trainer? Oder bin ich alte Schule und sage, nee, alle gleich und sortiere den aus, ist ein fauler Apfel, keine Ahnung, läuft nicht. Nee, wenn ich will, dass der Leistung bringt, wir sind nicht alle gleich, wir sind Menschen.
Genau.
Gott sei Dank sind wir nicht alle gleich.
Peter, du hast ja vorhin selber gesagt, du gehst jetzt auf die 50 zu. Du wirst jetzt.
Aber nochmal eins ganz kurz, bevor du. 50. Schön, dass du darüber gehst.
Genau.
Aber nochmal, weil ich den Ist-Zustand finde ich so spannend gerade.
Ja.
So, du hast Matthias Sammer hin und her. Der sagt dann irgendwas, wir müssen kämpfen, Deutsche. Ich habe jetzt Frauen aus der Mannschaft gesehen. Wir haben das Spiel gesehen gegen Frankreich.
Ja.
Ich feiere die. Was ein Einsatz in allen Mannschaftsteilen zu 10. Das ist schon, das sind wir Deutschen auch.
Die Deutsche Tugenden. Ja, da kommen wir wieder.
Sind
wir
da wieder, genau. Aber jetzt spanne ich den Bogen. Das, was Matthias Sammer sagt, wir müssen auch im Profifußball, im Herrenfußball und überhaupt generell wieder hin. Sehe ich komplett anders. Weil du kannst heute kein Bernieder kämpfen. Die können halt alle 90 Minuten laufen.
Ja.
Und Matthias Sammer muss mal jemand sagen, dass wir 5-mal auswechseln können. Nicht wie zu seiner, wie zu unserer Zeit, sondern du wechselst einen aus, dann was so, der eine hat schon 3 Kämpfe, mal abwarten, ne? Wir haben noch 10 Minuten.
Ja.
Du kannst heute 3 Offensiven sagen, ihr rennt um euer Leben, 70 Minuten, bis ihr alle im roten Bereich seid, dann wechsle ich euch aus, dann ist im besten Fall der Gegner auch die Abwehr im roten Bereich, dann kommen 3 neue, dann kann ich noch 2-mal wechseln.
Ja.
Wen willst du heute noch niederkämpfen?
Ja.
Ich kann gar keinen mehr umhauen auf der anderen Seite, wenn der Ball links ist, kann ich, weil der VAR sieht alles.
Ja,
zum Beispiel einmal die Frauen zopf, zack, gezogen.
Ja,
ich meine.
Also,
aber wo will ich hin? Du musst heute intelligent kämpfen, ohne Frau zu spielen, ohne gelb-rote Karten, ohne
Elfmeter. Voll bei dir.
So, und dann diese je nach Qualität die Mischung finden. Aber okay, bevor ich euch jetzt alle mit Fußball langweile, was wolltest du sagen, Hadi? Hau raus!
Nee, aber Stichwort Matthias Sammer. Ich hatte ja Mario damals in der U19 und dann fing ja so Matthias auch immer an, ja, der muss Kapitän sein, weil er der Beste ist. Also das, ich meine einfach, dass wir Deutschen auch immer sehr viel in Schablonen so denken. Aber alle gucken auf den Kopf, aber nicht in den Kopf. Und ich habe auch damals zu ihm gesagt, mach das nicht. Das ist ein Individualist, der will gar nicht eine Mannschaft mitreißen, der will sein Spiel spielen.
Ja.
Und das meine ich einfach, dieses Vorbildfunktion oder dieses Kapitänsfunktion wird so ein riesen Hype draus gemacht. Lass doch einen Straßenfußballer Straße und dann ein Straßenfußballer trinkt dann
Bier. Ja, genau, der will gar nicht
führen. Und nimmt vielleicht nicht die Magnesiumtablette, aber darum macht er ja den Unterschied, weil der ja crazy ist.
Genau.
Du machst ja nur crazy Sachen, wenn du, dein Gehirn ist auch ein bisschen anders. Und was ist heute schon verrückt? Also
Ribéry ist kein Kapitän. Das ist zwar der Beste.
Absolut.
Ja, aber da gibt es dann andere, die das Philipp Lahm sachlich hin und her für alle da. Das ist ja leicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, ich höre da echt viele aktuelle Dinge, wo ich oft sage von den ganzen Experten, Halleluja, ey. Wird mal Zeit,
Peter dass ich
mit dem einen oder anderen mal an den Tisch komme.
Ja. Also ich fand das in deinem Podcast, fand ich das auch so, da habe ich zum ersten Mal wirklich so, du hast das sehr bildlich geil erklärt, auch mit den Innenverteidigern, mit den Außenverteidigern.
Ja.
Ansgar, lege ich dir nur ans Herz, wie er dann den Innenverteidiger genannt hat, den Gewerkschaftsboss, weil er verteidigt seine Mannschaft, super cool ausgeführt und auch, dass der Rechtsverteidiger dann halt eher so der Künstler ist und wirklich, wirklich stark. Also du gehst da in die Tiefe und worauf ich hinaus will, um die Brücke zu schlagen. Wenn wir schon Mr. Gegenpressing hier haben, ist das eigentlich eine Schublade, in der du gerne bist?
Ach, geht so. Ich habe ein Buch halt mal über das Gegenpressing und da habe ich das auch. Also ich versuche ja mal Trainern auch zu helfen und mir auch selber zu helfen. Das heißt, ich habe ja in ganz vielen ausländischen Mannschaften gearbeitet und ich habe immer mit Metaphern gearbeitet, mit Bildern.
Ja.
Also ich sag zum Beispiel, wenn die Mannschaft eng zusammenkommt, ist das Igloo. Also wo die Eskimos, okay. Also ein kleines Haus, so das kennt jeder.
Ja.
Das habe ich mit einem Comic oder mit einem Bild dann und dann habe ich auch die Leute abgeholt, weil ich konnte kein Slowakisch oder kann kein Slowakisch oder Polnisch oder sowas. Und dann, oder der erste Spieler, der drauf sprintet, ist Usain Bolt. Also das heißt, du brauchst nur Tempo.
Okay.
Aber der Bodyguard, also der dahinter, der kriegt ja auf den Ball.
Ja.
Also wenn Donald Trump, Bodyguard hat ja quasi die Kugel abgefangen.
Ja.
Und diese Bilder habe ich dann immer genommen und dann habe ich daraus eine Idee gemacht und Gegenpressing, ich finde das halt cool, weil ich will halt oft den Ball haben, weil ich will halt die Künstler am Ball wiedersehen.
Ja.
Und ich denke dann immer, scheiße, wenn wir den Ball verlieren, ich will ja wieder schnell den Ball haben. und Gegenpressing ist auch nochmal, wenn du das viel trainierst, du bist einfach fitter.
Ja, okay, das
weißt du, du bist einfach fitter,
ja, klar.
Als wenn du, und ich glaube auch wieder,
ja.
Und darum guck mal, ich meine, gut, Gegenpressing-Apostel war ja letztendlich dann doch Jürgen Klopp, der das reingebracht hat in deutschen Fußball. Das machen nur Trainer, die auch wild ein bisschen sind, die ungeduldig sind, die so strukturierte Trainer, die machen dann nach hinten fallen lassen, ja. Trichterförmig, sagt man ja, und warten. Aber wenn du Gegenpressing, agierst du ja. Und ich glaube, wir sind so Agierer, wir sind
wollen,
so,
wir wollen was haben. Jürgen Klopp ist in Dortmund gefragt worden, gesagt, dieses Pressing, dieses voll draufgehen, das kann man ja nicht eine ganze Saison spielen. Ja. Klopp, das spielt schon seit 3 Jahren.
Ja.
Was ist meine?
Ja, klar.
Klopp, nee, das macht er, wortwörtlich, das kann man ja nur 6, 7, 8 Spieltage, aber das machen wir, also, sorry, bei allem Respekt. Aber das, du musst dann auch mal anders sein.
Ja.
Und dann der Erfolg hat ihm
das gegeben. Ja, und Gegenpressing, ich mache ja viele Trainer-Workshops auch.
Genau, das wäre jetzt
Im Ausland ist halt ein deutsches Wort, weil wir Deutschen, das ist ganz interessant, also Holländer haben das nicht. Deutsche haben für jeden Begriff ein Wort.
Okay.
Gegenpressing. Ja, und Gegenpressing ist ja, oder ich habe von Holland nach Deutschland Restverteidigung gebracht, Restverteidigung. Aber Gegenpressing ist ja eigentlich direkt nachsetzen, wenn man das mal aus der Konzeptsprache rausholt. Oder in Englisch Counterpressing. Also du zerstörst den Konter des Gegners. Darum geht es bei einem Gegenpressing.
Ja.
Und und das habe ich natürlich immer viel kokettiert. Aber das war auch immer so eine ganz wichtige Spielphilosophie. Aber klar, hätte ich jetzt Mr. Dribble King oder fände ich auch einen geilen Spitznamen. Ja. Aber es ging halt Gegenpressing. Und es durch
der Jürgen, weiße Brasilianer.
Genau, der weiße Brasilianer. Aber darum, weil Jürgen Klopp das so berühmt gemacht hat und die Menschen wussten ja, dass ich mit ihm auch gearbeitet habe. Und Dortmund vergangen hat und dann war halt Mr. Gegenpressing, da gibt es schlimmere Nicknames.
Okay.
Und viele Vereine wollen das ja auch.
Ja.
Ne? Also
es ist ja auch attraktiv für die Zuschauer, ne? Wenn du eine Mannschaft hast, die immer presst, die immer drauf geht.
Ja, aber klar, am Ende musst du gewinnen damit auch, ne? Du wirst auch entlassen, aber es ist halt wild. Aber es passt halt zu meiner Persönlichkeit. Und das sage ich immer, wenn du einen Leroy Sané hast, nochmal, weil wir den jetzt ein paar Mal, oder ein anderer Spieler, der ist auch in seiner Persönlichkeit ein bisschen so. Ne?
Ja.
Oder Mario Götze hat nicht mit nach hinten verteidigt. Kannst vergessen. Aber da musst du als Trainer Ideen finden, lösungsoptimiert, wie man das hinkriegt.
Und trotzdem war er besser als Messi. Ja, eben noch da.
Ja, in einem Moment.
Die Geschichte, genau. Also der Satz zeigt ihm, dass du besser als Messi bist, das kommt ja von dir.
Das ist total interessant. Ja. Also Stärken forcieren, Schwächen minimieren, Ajax-Schule etc. und so hin und her nicht mal. Das haben wir sowieso, wie wir typisch Deutschen, was du alles nicht kannst.
Ja.
Aber wir haben tatsächlich einen Spieler, ich habe jetzt viel Leverkusen gesehen, wo du, wenn du Trainer bist, wo ich wirklich sage, wieder ist das zu viel oder das zu wenig oder so. Aber wenn ich mir den Wirtz angucke, der ist 6 und 10 in einer Person.
Ja.
Und ich gucke auch schon eine Weile Fußball. Mhm. Also wenn ich eine Chance hätte in meinem Leben, den zu verpflichten, egal welcher Club, Liverpool hat es ja jetzt getan. Oder er hat sich auch einfach freigeistig entschieden, er gehört auch zu denen. Normalerweise sind alle Spieler weg nach so einem Jahr.
Ja.
Und der hat gesagt, Vater, so muss man sich das mal wirklich vorstellen, die Jungs sind alle da, Xabi Alonso bleibt, ich bleib. Der hatte ja schon vor einem Jahr, hatte der ja schon Angebote ohne Ende.
Ja.
So, dann haben die ihm gesagt, du warst mal verletzt, du musst jetzt gehen, du verdienst 20 Millionen. Und der hat gesagt, ist mir alles egal. Der hat gesagt, ganz ehrlich, Respekt kriege ich am Konto, sondern ist mir egal, mach ich jetzt nicht.
Genau.
Und ja, später hat er sich dann gesagt, okay, Bayern, alles klar, das, wo passe ich hin, wo will ich spielen? Der hat sein Herz sprechen lassen. Und Riesenrespekt, so einen Jungen hatten wir lange nicht.
Ja. Und ist auch ein bisschen Pionier, ne? Also jetzt auch mit den Eltern, weil ich sagte jetzt, viele Eltern denken, soll ich einen Berater nehmen?
Ja, genau. Ja. Diese Million ziehe ich mir selber rein.
Ne? Ist so,
genau.
Weil diese Entscheidung ist,
ist richtig.
Auf dem Niveau, wenn du es gibt Unterschiede. Auch das ist wieder komplexer. Aber in diesem Fall, ganz ehrlich, der braucht keinen Berater. So komplex ist ein Fußballvertrag nicht. Da wird jetzt keine Firma verkauft, wo man sagen muss, keine Ahnung, sonst was, wir müssen hier, ne?
Aber wahrscheinlich haben die einen Anwalt, ne? Der so mal drüber geguckt hat.
Aber klar, gut, bei so viel Geld ja, kann ich auch. Ich bin mir sicher, dass Leverkusen sogar, die lieben den ja. Ist ja nicht so, dass sie sagen, boah, jetzt geht ja keine Ahnung, sondern alles, was du aus Leverkusen hörst. Aber weil er noch ein Jahr geblieben ist. Also Bayern München ist ja der einzige Club, der seine Spieler langfristig halten kann. Ja. Alle an 2 Jahren. Ja. In Bayern spielen sie alle 10, 8, 9, 12 Jahre. So, deswegen werden sie auch so oft deutscher Meister. Ich überschlage mich jetzt, weil das eigentlich nicht wichtig ist. Aber dieser Junge hat einfach gesagt, da muss man mal kurz mal nachdenken. Der hätte ja sagen können, ich gehe jetzt. Der hat gesagt, nee, das sind meine Jungs hier. Das ist mein Club, das sind meine Farben. Okay. Außergewöhnlich.
Ja.
Weil die haben dem auch, die Deutschen kommen gerne mit Angst, wenn du dich verletzt und du bist durch. Hat er, ist mir egal.
Ja.
Ja, und der war ja auch verletzt.
Ja.
Also schwer verletzt und und hat das zurückgegeben. Und ich glaube, der hat sich einfach wohlgefühlt. Und man muss ja auch immer nein zu sagen, wir reden ja immer über Spieler wie immer Maschinen. Das sind 20, 21-Jährige.
Sag ich auch. Sag ich auch.
Da war Hardy Klossek noch in Lingen und ich sage einfach mal so, und die kommen auf eine Weltbühne, was ich ja als Nicht-Profi jetzt verpasst habe, ne? Aber als junger Trainer erlebt habe, auf einmal, was sagen Sie denn zur politischen Sache? Was sagen Sie denn hierzu? Was sagen Sie denn dazu? Und du denkst,
ja, es war mir damals scheißegal, Fußball.
Fußball. Und hat er wahrscheinlich auch gedacht, komm, auch zu Hause wohnen.
Ja.
So, der geht jetzt mal nach Liverpool, ne? Da ist ja noch, da kannst du dich ja gar nicht mehr frei bewegen.
Absolut.
Klar ist das ein kultiger Club. Aber anderes Land, andere Sprache. Und ja, und jedes Spiel, was er nicht gut macht, kommt die Ablösesumme drauf und so weiter und so weiter. Also das ist, und er ist Anfang 20.
Absolut. So, mit Blick auf die Zeit, letzte Frage. Sehen wir Peter Hüballer noch in der Bundesliga?
We will see.
Ja, also vom Talent und alles, ja.
Vom Alter auch.
Ja, also ich bin ja in der Blütezeit meines Lebens als Trainer, weil ich ja die ganzen Fehler oder den Mist, den ich auch gebaut habe, und da war ja auch schöner Mist dabei, den kann ich ja ganz anders filtern jetzt. Und ich habe ja noch einmal auch die ganzen Coachings, die ich jetzt gemacht habe, auch so. Und ich habe mich mit mir selber beschäftigt, was ich ja früher fand ich mich ja einfach nur geil. aber dann kommen Krisen zu und eigentlich, und auch taktisch und so, sehe ich das Spiel jetzt viel noch relaxter und anders und eigentlich von mir aus ja, aber wenn es nicht passieren sollte, ist es auch okay.
Aber Peter,
ich war im Podcast bei Ansgar, bringen wir
so, das siehst du.
Ich habe hab ich wirklich nicht vorbereitet, aber Peter Hüballer ist für mich wirklich ein ganz spannendes Buch, menschlich wie sportlich, und ich bin mir sicher, da kommen noch einige Kapitel. Und ich bin wirklich gespannt in Zukunft, was ich da noch hören sehen werde. Was ich halt sehen kann und fühlen kann, weil ich im Fußball auch ein bisschen unterwegs bin seit einiger Zeit. Er liebt dieses Spiel. Er blendet alles andere aus. Er ist in der Lage, ein Kollektiv besser zu machen. Er kann Spieler individuell ans Limit bringen. Fußball ist ein Ergebnisspiel. Also du musst ja ans Limit wollen im Fußball. Ne? Das ist ja nun mal so. Es ist ein Ergebnisspiel. Das ganze Paket und dann die Erfahrungswerte, das hat er gerade selber gesagt, die er jetzt auch mittlerweile mit einbringen kann. Ne? Ich würde mich sehr freuen, wenn ich ihn auf hohem Niveau wiedersehe. Dafür sind dann andere Verantwortliche. Aber das ist jetzt kein Bewerbungsgespräch, sondern es ist einfach, ja, weil es auch der dem Fußball gut tut.
Ja, die Frage ist immer, ob sich einer traut, weil schade ist für mich so ein bisschen, das merke ich ja jetzt, viele reden über mich und dann ist ja immer aber auch fachlich, inhaltlich wahnsinnig, aber ein bisschen unkontrollierbar, den kann man nicht führen und so weiter. Und ein bisschen Kern von Wahrheit steckt ja auch immer drin, nur mit mir setze ich jetzt keiner an den Tisch. So einfach mal zu besprechen.
Aber Peter, das ist
und ich gehe auch selbstkritisch an die Sache ran. Ich sage ja nicht, das und das habe ich jetzt, aber ich habe ja auch viele gute Sachen gemacht. Ja, und auch wirklich, und noch einmal, ich kann junge Spieler verkaufen und kann ein ganzes Stadion emotionalisieren, wenn ich will. Aber ich muss es nicht mehr, weißt du, wie ich meine? Also ich muss nicht mehr Glück aufrufen, weil es Marketing-Mashing ist oder so. Ich muss es nicht. Ich brauche gar kein Interview geben, muss ich auch nicht mehr, weil ich habe das. Aber es muss halt ein Chef mutig sein. Aber was willst du, einen mutigen Trainer oder einen Mitläufer?
Das kann man nicht jetzt besser machen. Man muss ohne Scheiß, ich bin bei dir. Also wer Peter Böller verliert als Trainer, das sollen einige tun, muss diesen Mut haben. Und ich bin wirklich sehr gespannt in Zukunft, was da noch abgeht. Also viele Parallelen habe ich festgestellt. Ich sag mal, bei mir war zum Beispiel, ich hätte auch gerne mal um die ersten drei Plätze gespielt. wo wir wieder bei Mut sind. Aber die da oben haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wir sind schon oben, den tun wir uns nicht an. Ja. Und die ja, unten, ja. Ja, und die unten haben gesagt, ganz ehrlich, wir brauchen den auch nicht, aber wir sind in Not. Ja. Vielleicht ist mal irgendein Club in Not und holt dich. Ja, alles
klar. Oder schön. In zwei Monaten sind einige wieder in Not.
Ja, ja.
So. Wollte ich gerade sagen, die Zeit wird kommen. Alles klar, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Und Peter, vielen lieben Dank, dass du auch bei uns im Podcast Rede und Antwort gestanden hast. Ich fand das ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ja, und Ansgar, wir sehen uns natürlich zur 5. Folge wieder. Und
sehr gerne.
Du hast immer noch die Aufgabe Otto Rehagel. Ne? Vielen lieben Dank.
Ich bin aber auch jetzt durch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Peter. Danke, Bill.